Gab's da nicht noch irgendwie mehr bei diesen neuen Leitlinien? Hallo und herzlich willkommen zum Kochbuch Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche dies noch werden wollen. Ja, wie versprochen, letzte Woche, Teil 2 der neuen Reanimationsrichtlinien. Letzte Woche haben wir uns um so die Eckdaten gekümmert und über die Atemwegssicherung. Heute geht es so ein bisschen über die Medikamente. Medikamente haben sich in den Leitlinien eigentlich auch nicht wirklich geändert. Es ist ein bisschen ein größerer Stellenwert tatsächlich wieder auf den intravenösen Zugang gelegt worden. Der Intraocere ist kein Standard in den Leitlinien, sondern eine Alternative, wenn man halt die Vene nicht punktieren kann. Ne? Das hat sich so ein kleines bisschen geändert. Die Dosierungen, Zeitpunkte und so weiter haben sich eigentlich nichts geändert. Bei Asystolin soll man so schnell als möglich Adrenalin geben, beim Kammerflimmern initial nach dem dritten Schock und dann nach 3 bis 5 Minuten wiederholen. Auch das mit Amiodaron hat sich eigentlich nichts geändert. Die Erstdosis 300 Milligramm Amiodaron soll man wenn das Kammerflimmern nach 3 Schocks persistiert, geben. Was ist da noch Neues? Lidocain wurde ja schon bei den letzten Leitlinien irgendwie hochgestuft, das also quasi gleichgestellt mit Amiodaron. Das ist jetzt nochmal ein bisschen, also ja, gleich gewertet worden. Initiale Dosis wäre 100 Milligramm IV und dann nach dem fünften Schock mit einem zusätzlichen Bolus von 50 Milligramm. Die Lysetherapie, die wird nur empfohlen, wenn eine Lungenembolie als Ursache vermutet wurde oder bestätigt wird. Dann muss man aber auch 60 bis 90 Minuten weiter reanimieren. Kapnometrie ist nochmal betont worden für die Lagekontrolle vom Tubus, aber auch für die Qualität der Herzdruckmassage und der Wiederbelebung. Es heißt, ja, wie jeder weiß, wenn ein plötzlicher Anstieg des CO2s kann ein Hinweis auf dem ROSC sein. Allerdings soll man nicht deswegen dann die Reanimation unterbrechen. Genauso. Niedrige CO2-Werte sind prognostisch schlecht, ist aber kein Grund, die Reanimation zu beenden. Die Anwendung der Ultraschalltechnik oder des POCUS, also des Point-of-Care-Ultraschalls, ist ein bisschen zurückgestuft worden, weil man einfach, wahrscheinlich um darauf Wert zu legen, dass man die Reanimation nicht unterbricht. Ne? Also die Leute sollen da wirklich ihren Ultraschall nur dann machen, wenn man das neben der Reanimation oder der Herzdruckmassage machen kann und wenn das halt auch wirklich Profis sind, die das machen. Die ganzen manuellen Geräte oder mechanischen Geräte zur Thoraxkompression werden nur nicht als Standard angesehen, sondern nur dann, wenn die Umstände es erfordern und dann auch nur mit geschultem Personal, dass man wie immer die Herzdruckmassage so wenig wie möglich unterbricht. Arrhythmien, da gibt es auch nicht wirklich viel Neues. Adenosin eskalierend 6, 12, 18 Milligramm bei der Schmalkomplex-Tachykardie, bei Bradykardien, Atropien. Ja, die besonderen Umstände sind ebenfalls so, wie man sie kennt. Ein bisschen mehr Wert ist auf die reversiblen Ursachen Wert gelegt. Aber auch bisschen überarbeitet wurden die Abschnitte so für Traumareanimationen, wo auch sowas wie eine beidseitige Fingertoracostomie und so weiter eingebaut wurde. Neugeborenenreanimation, da gibt es ein bisschen was Neues, oder das heißt Neues eigentlich auch nicht so richtig. Kinderreanimation, Verhältnis, Beatmung, Drücken 3 zu 1, bis der Patient den Kreissaal verlassen hat. Danach, so wie immer. Die Intubation ist auch dafür, nur für die Erfahrenen. Was ein bisschen anders ist, ist die, die angepasste Beatmungsfrequenz. Früher hat man da so 10 pro Minute gesagt. Mittlerweile oder in diesem neuen Algorithmus sagt man Beatmungsfrequenz unter einem Jahr 25 pro Minute, über einem Jahr bis 8 Jahre 20, ab 8 Jahre bis 12 Jahre 15 und ab 12 10. Okay, also das hat sich ein bisschen geändert. Was sich ein bisschen was anders ist zu den internationalen Leitlinien, ist die die Energiewahl bei der Defibrillation. Bei der AHA heißt es initial 2 Joule pro Kilo und dann 4 Joule pro Kilo. Das ist bei den europäischen gleich 4 Joule. Ja, das waren eigentlich so die wichtigen Dinge. Wie gesagt, ich verlinke euch mal die Leitlinien, habe ich euch schon letzte Woche verlinkt. Die Woche mache ich es nochmal. Genau, ansonsten, ich wünsche euch eine tolle Woche, genießt sie. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer über eine gute Bewertung bei iTunes. Alles Gute euch! Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet. Allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.